Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Vielleicht war das ja vor Jahrhunderten leichter, als Menschen nicht so viel in der Welt herumgekommen sind und fast nur mit ihresgleichen zu tun hatten. Heute ist es jedenfalls so, und jeder kennt das, wir reden aneinander vorbei, verstehen uns nicht, obwohl wir es doch durchaus versuchen. Der US-Bestsellerautor Malcolm Gladwell, geboren 1963, der auch für den New Yorker schreibt, hat jetzt ein ganzes Buch mit genau diesem Phänomen gefüllt. Susanne Billig hat es als unsere Kritikerin gelesen. Wie geht das? Wovon erzählt uns da Malcolm Gladwell?
Ja, der Titel kann so ein bisschen in die Irre führen, weil man denkt, die Kunst nicht aneinander vorbeizureden, das hört sich so nach Beziehungsratgeber, Ehepaarratgeber an. Das ist es aber überhaupt gar nicht, dieses Buch, sondern Malcolm Gladwell rollt hier Kapitel um Kapitel eine neue Fallgeschichte auf. Die sind auch alle miteinander verbunden, schön verquickt, und sie drehen sich alle um die grundsätzliche Frage, wie gut können wir eigentlich hineinschauen in andere Menschen? Also wie gut können wir uns gegenseitig lesen? Was bewegt mich dazu zu denken, wenn sie mir etwas von sich erzählen, dass sie mir da schon die Wahrheit erzählen werden? Und was bewegt mich vielleicht dazu zu denken, da flunkert jemand oder jemand belügt mich sogar handfest? Und interessanterweise, obwohl die wenigsten von uns wahrscheinlich jetzt spontan sagen würde, ich bin ein naiv vertrauensseliger Mensch und glaube jedem alles, interessanterweise sagt die Psychologie und sagt auch dieses Buch, dass Menschen von Natur aus angeborenermaßen im Wahrheitsmodus agieren. Das spielt eine wichtige Rolle in diesem Buch. Wir gehen also, sofern uns massive Hinweise jetzt nicht davon abhalten, wir gehen erstmal grundsätzlich davon aus, dass unser Gegenüber uns nicht betrügt. Wir vertrauen, das sagt dieses Buch.
Nun haben Sie gesagt, er rollt Fallgeschichten auf. Das interessiert mich natürlich. Was sind das für Fallgeschichten? Was sind das für Situationen und was für Personen?
Also in einem Kapitel begegnet uns zum Beispiel Amanda Knox, die amerikanische Studentin, die in Italien ja wegen Mordes verurteilt worden ist. Und da gibt es bis heute eine Riesendebatte, als wie vertrauenswürdig sie einzuschätzen ist. Und da bohrt er sich in vielen schönen Details nochmal in diesen Fall hinein. Oder es geht um Spionage. Wie kann es sein, dass Spione jahrelang unentdeckt bleiben? Auch dafür hat er sehr schöne Beispiele und Fallgeschichten. Obwohl im Rückblick nach ihrer Enttarnung man sich fragt, wie konnte man das nicht sehen? Die haben sich so auffällig verhalten, wie konnte man das jahrelang, jahrzehntelang übersehen? Oder der britische Premierminister Chamberlain hat einen Auftritt. Paradebeispiel für den Wahrheitsmodus. Der hat sich 1938 mit Hitler getroffen und war nach diesem Treffen zutiefst davon überzeugt, er könnte den diplomatisch einhegen. Hatte der Mein Kampf nicht gelesen? Hatte der dessen Reden nicht gehört? Wusste der nicht, was mit den jüdischen Deutschen längst passiert war? Wusste er wahrscheinlich. Aber ein persönliches Treffen mit einem aufgeräumten, wohlerzogenen Herrn Hitler, und er war bereit, das alles erstmal zu ignorieren.
Da gab es in der DDR einen Superspruch, der lautete, aber privat ist er ganz in Ordnung. Ja. Und das passt irgendwie dazu. Und ich dachte auch an die ganzen falschen Ärzte, die uns in den letzten Jahren ja begegnet sind und auch jahrelang praktizieren konnte. Sie haben den Fall Amanda Knox erwähnt. Der zeigt doch aber gerade, dass die italienischen Ermittlungsbeamten gerade nicht in diesem erwähnten Wahrheitsmodus agiert haben, von dem da eben die Rede war, sondern eine harmlose junge Frau fälschlich verdächtigen. Wie passt denn das in die These des Buches?
Ja, das passt insofern, als er hier an diesem Fall eben schön zeigen kann, unter welchen Umständen wir diesen Wahrheitsmodus eben auch verlassen. Wir verlassen den ja ab und zu. Und das tun wir eben dann, wenn ein anderer Mensch den Signalen, die wir erwarten, nicht entspricht. Also Amanda Knox war ein schräger Vogel. Das war sie schon in der Schule. Sie hatte diesen seltsamen, stechenden Blick, diese stahlblauen Augen. Sie hat komische Witze gemacht, über die niemand gelacht hat, und zur unpassenden Zeit nervös gelächelt und gelacht. So, sie schien so unglaublich verdächtig, und allein das hat dieser Anblick hat für die Staatsanwaltschaft gereicht, um sämtliche Indizien in den Wind zu schlagen. Alle Indizien sprachen gegen ihre Täterschaft. Das wird natürlich noch gravierender, wenn gruppenbezogene Vorurteile in der Justiz eine Rolle spielen. Wenn zum Beispiel ein geistig behinderter Mensch, gibt es mehr als einen Fall, wo das passiert ist, automatisch ins Fadenkreuz gerät, weil er sich in Anführungsstrichen verdächtig verhält. Aber wer eben freundlich Smalltalk macht, wer verbindlich wirkt, den schätzen wir gerne als vertrauenswürdig ein, mit dem Effekt eben, Sie haben das gerade erwähnt, dass Betrüger uns so leicht um den Finger wickeln können. Und zum Beispiel eben auch beim Thema sexualisierte Gewalt, das spielt auch eine Rolle in dem Buch, er greift sich hier einen wichtigen Sporttrainer der USA heraus, der jahrzehntelang über Hunderte von Mädchen hergefallen ist. Die Eltern standen teilweise daneben bei seinen Begrabbelungen und die haben es nicht wahrhaben wollen. Sie haben es nicht gesehen, weil sie ihm vertraut haben.
Aber wenn dieser Wahrheitsmodus uns so anfällig macht für Betrug, wie Sie ihn ja beschrieben haben, wäre es nicht das Beste, jedem Menschen zu misstrauen, der uns über den Weg läuft? Das wäre ja auch eine Alternative, allerdings ziemlich deprimierend.
Ja, wer deprimierend ist auch nicht das, wofür er plädiert. Er sagt, wir brauchen diesen Vertrauensvorschuss auch. Der ist nicht umsonst in uns angelegt. Und er bringt auch dazu ziemlich erschütternde Fallgeschichten, die sich mit der Polizeigewalt in den USA befassen, einer neuen Polizeitaktik, die es dort gibt, wonach selbst die harmlosesten Bürgerinnen und Bürger in den verschlafensten Kleinstädten automatisch als verdächtig eingestuft werden. Das ist eine Taktik, die ursprünglich für ein hochkriminelles Stadtviertel in Kansas City entwickelt worden ist. Das hat da prima funktioniert, weil da außer Zuhältern und Drogendealern sowieso niemand auf der Straße war. Aber wenn die Polizei eines ganzen Landes alle Menschen ständig unter Generalverdacht stellt, dann erodiert Gesellschaft natürlich, dann landet man, das ist jetzt mein Wort, verwendet er nicht, aber gibt er zu verstehen, man landet eigentlich bei polizeistaatlichen Verhältnissen. Das kann vernünftigerweise keine Demokratie wollen. Gesellschaft, das sagt dieses Buch auch in modernen Großstädten, lebt von dem prinzipiellen Vertrauen, dass die anderen gute Absichten haben.
Susanne Billig über das jetzt auf Deutsch vorliegende Buch von Malcolm Gladwell, Die Kunst, nicht aneinander vorbeizureden, aus dem Englischen von Jürgen Neubauer. 384 Seiten, 22 Euro finden Sie im Netz unter deutschlandfunkkultur.de.